ARD.
Mehr Kontrollen an den Grenzen, das sind die Pläne der neuen Regierung.
80 Jahre Kriegsende. Wie viel wissen wir wirklich über unsere Vorfahren?
Und leichter und passgenauer. So will Amazon seine Verpackungen verändern.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallihallo und guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 8. Mai. Wir sind Magdalena Bienert und Sebastian Trepper.
Tag zusammen. Bevor wir auf dieses historische Datum genauer gucken, werfen wir einen ganz aktuellen Blick zur nagelneuen Bundesregierung. Denn da sind gestern bei dir in Berlin die ersten Beschlüsse gefasst worden.
Ja, die neue Bundesregierung hat an ihrem ersten richtigen Arbeitstag natürlich auch die ersten Ankündigungen gemacht. Und eigentlich auch ganz logisch, es geht ums Hauptthema aus dem Wahlkampf, illegale Einwanderung nach Deutschland.
Ja, der neue Innenminister ist Alexander Dobrindt von der CSU und der hat gesagt, es soll mehr Grenzkontrollen geben und es sollen mehr Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Das soll so funktionieren, dass Dobrindt eine Weisung der Bundesregierung von 2015 zurücknimmt. Wir erinnern uns, 2015 und 2016 sind viele Menschen nach Deutschland gekommen. Der Bürgerkrieg in Syrien war da einer der Hauptgründe, dass viele geflohen sind. Und in Deutschland haben auch Union und SPD regiert zu der Zeit.
Und Minister Dobrindt hat jetzt gesagt, wir weisen zwar Menschen zurück, aber Kinder und schwangere Frauen und auch andere besonders verletzliche Gruppen, die nehmen wir aus. Und er will damit erreichen, dass die Überforderung geringer wird. So bezeichnet Dobrindt das. Er will also ein Signal senden, dass sich die Politik in Deutschland jetzt geändert hat.
So, wie soll das Ganze funktionieren? An der Grenze sollen 12 statt 6 Hundertschaften der Bereitschaftspolizei eingesetzt werden und die Beamten sollen nicht mehr 8 Stunden schichten, sondern 12 Stunden am Stück arbeiten.
Die Gewerkschaft der Polizei sagt dazu, mehr Kontrollen an den Grenzen finden wir eigentlich gut, aber ey, wir haben viel zu wenig Leute. Die Beamten haben ja jetzt schon im Schnitt über 100 Überstunden auf ihren Konten und vollständige Kontrollen an den Grenzübergängen bekommen sie auch nicht hin. Deutschland hat ja rund 4000 Kilometer Außengrenze, also es gibt einfach viel zu viele Grenzübergänge, um da wirklich lückenlos zu kontrollieren.
So richtig viel passiert ist zumindest gestern auch noch nicht. Eine Kollegin von uns von Tagesschau 24 sagt, am Grenzübergang in Frankfurt an der Oder, also Deutschland-Polen die Grenze, waren etwas mehr Polizisten, sonst war aber alles wie immer. Und an der Grenze zu Luxemburg, sagt die zuständige Polizeiinspektion, gab es auch noch keine neuen Anweisungen. Aber das kann ja auch noch ein bisschen dauern, bis die neuen Anweisungen überall angekommen sind.
Genau, also das ist erstmal der Stand von heute. Es gibt natürlich auch schon Kritik an den Plänen der neuen Regierung. Die Industrie- und Handelskammer sagt zum Beispiel, Grenzkontrollen sind schlecht fürs Geschäft. Wenn es wegen den Kontrollen lange Staus an den Grenzen gibt, gibt es Probleme für die Waren, die unterwegs sind. Und ja klar, auch für Reisende und Pendler, ist ja logisch.
Na, die sind eh schon genervt, dass sie mittlerweile mehr Zeit verlieren, weil jetzt mehr kontrolliert wird als früher. Luxemburg, gar nicht so weit von mir entfernt, da pendeln zum Beispiel viele Leute aus der Eifel hin. Da fahren ungefähr 50.000 Menschen zum Arbeiten über die Grenze, das ist schon ein echter Faktor.
Ja, ich kenne das hier auch. Häufige Staumeldungen Richtung Polen. Also seit 2023 werden ja die Grenzen zu Polen, Tschechien und auch der Schweiz kontrolliert. Und seitdem gibt es dreimal so viele Staus und die sind im Schnitt auch doppelt so lang wie vor der Einführung der Kontrollen.
Ja, und wie funktioniert das Ganze jetzt überhaupt, was die neue Bundesregierung vorhat? Seit die ehemalige Innenministerin Nancy Faeser 2023 und 2024 Kontrollen eingeführt hat, sind sowieso schon deutlich mehr Geflüchtete zurückgewiesen worden. Das passiert aber nur, wenn sie nicht erkennbar nach Asyl verlangt haben.
Und da sind wir dann im juristischen Bereich. Also Faeser war der Auffassung, die auch viele spezialisierte Anwälte vertreten, wer Asyl verlangt, den muss Deutschland erstmal aufnehmen. Und nur wenn das geprüft und abgelehnt wird, können Menschen in die EU-Staaten zurückgeschickt werden, in denen sie in der EU angekommen sind.
Der neue Minister Dobrindt will gerne auch Menschen zurückschicken, die um Asyl bitten. Ob das aber so klappt, ist nicht so klar. Erstmal hängt das auch mit den anderen EU-Staaten zusammen und dann können Geflüchtete auch klagen, also möglicherweise sogar bis zum Europäischen Gerichtshof.
Also am Ende können wir sagen, die neue Bundesregierung versucht erstmal ihr Versprechen einzulösen und die Grenzen stärker zu schließen. Es gibt aber auch wirklich einige Punkte, die aktuell dagegen sprechen und ob diese Pläne dann wirklich alle so funktionieren, ja, das steht noch in den Sternen.
Dass er Nazi war, das wussten wir immer. Das war ja auch Thema. Ne? Der hat für Deutschland gekämpft, er war sehr engagiert, ne? Und war aber nur am Schreibtisch tätig. Aber es gab nie so was wie so ein Schuldbekenntnis oder ein Einsehen oder so. Und meine Mutter hat immer gesagt, hört auf damit, wenn da so Nazi-Zeug gesprochen wurde. Ich sag's mal so. Meine Mutter hat immer gesagt, hört jetzt auf.
Das ist Bärbel Wenzel, die da über ihren Opa spricht. Und ich glaube, solche Geschichten kennen einige Menschen in Deutschland oder haben sie sogar selbst erlebt, wenn sie mit ihrer Familie über die Nazizeit und den Zweiten Weltkrieg gesprochen haben.
Wir gucken da drauf, weil heute vor 80 Jahren der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende gegangen ist. Die vollständige Kapitulation Deutschlands ist am 8. Mai 1945 in Kraft getreten.
Ja, bei mir in Berlin ist ja deswegen auch Feiertag, also nicht jedes Jahr, der ist jetzt wirklich nur einmalig zum runden Jahrestag sozusagen. Viele haben heute frei und es gibt später auch noch eine Gedenkveranstaltung im Bundestag.
Wir wollen uns jetzt aber nicht auf dieses offizielle Gedenken konzentrieren, sondern uns ansehen, wie sieht's eigentlich aus mit der ganz kleinen, privaten Erinnerungskultur in den Familien. In einer neuen Umfrage vom Deutschlandtrend hat nämlich ungefähr die Hälfte der Leute gesagt, wir erinnern angemessen oft an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Jeweils ein Viertel der Befragten hat gesagt, uns ist es zu wenig oder zu viel.
Und Bärbel Wenzel, die haben wir ja eben schon mal gehört, die hat sich auf jeden Fall genauer mit der Vergangenheit ihres Großvaters beschäftigt und herausgefunden, ja, der war überzeugter Nazi und hat sogar andere denunziert.
Ich kann das gar nicht zuordnen. Vielleicht, weil sich noch so ein bisschen Hoffnung, er war halt nur am Schreibtisch, aber wenn man es im Gesamten begreift, ne, für was er verantwortlich war, dann hat er einfach unglaublich viel mitgetragen.
Das stelle ich mir ziemlich heftig vor. Also rauszufinden, dass ein Mensch aus der eigenen Familie, der einem wirklich nah war, ja, so furchtbare Sachen gemacht hat. Ja. Andererseits ist es auf jeden Fall gut, danach zu forschen. Dann kann man nochmal unmittelbarer verstehen, was damals alles passiert ist.
Ja, total. Und wir haben mal zusammengesucht, was man machen kann, wenn man genauer und persönlicher wissen will, was in der Nazizeit passiert ist. Und natürlich ist die beste Option auch die einfachste. Reden, wenn man denn noch Verwandte hat, mit denen man sprechen kann natürlich.
Ja, ich finde es ganz spannend, dass es offenbar vielen Zeitzeugen leichter fällt, mit ihren Enkeln zu sprechen, als mit ihren Kindern. Da gibt es die These, dass Großeltern eben nicht mehr so sehr erziehen müssen und lockerer mit ihren Enkeln umgehen können. Dann ist die Hürde nicht so groß, über so ein schwieriges Thema zu sprechen.
Ja, macht Sinn. Und andererseits sprechen ja auch Enkel das Thema häufiger von sich aus an, wollen mehr darüber hören. Dazu gibt es ja auch Forschungen.
Okay, Zeitzeugen als Verwandte oder enge Menschen hat vielleicht nicht jeder, aber man kann vieles auch nachlesen. Also das Bundesarchiv und einige Landesarchive haben einige Akten auch schon digitalisiert.
Und beim Bundesarchiv kann man viele Infos über Angehörige der Wehrmacht, aber auch der NSDAP oder von SA oder SS finden. Und das kann man tatsächlich auch relativ leicht anfragen, wenn die noch nicht digitalisiert sind. Akteneinsicht bekommt man allerdings nur, wenn man in direkter Linie verwandt ist oder ein anderes berechtigtes Interesse hat. Und das machen tatsächlich auch ganz schön viele Leute. 2023 gab es zum Beispiel 75.000 Anfragen, sagt das Archiv.
Boah, ganz schöne Zahl. Ich habe mir das schon vor Jahren vorgenommen, aber noch nicht gemacht, um über meinen Großvater nachzulesen. Muss ich wirklich mal machen.
Ja, mach das.
So, aber bei diesen Archiven geht es ja vor allem darum, was Menschen als Teil des Nationalsozialismus gemacht haben. Es gibt aber natürlich auch Infos über die Opfer. Die internationale Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat zum Beispiel ein Archiv.
Ja, und ich finde es auch großartig, gerade erst gesehen, dass es mittlerweile Apps gibt, wie auch zum Beispiel vom WDR, die Zeitzeugeninterviews so interaktiv ins Klassenzimmer holen, also dank Augmented Reality, weil Zeitzeugen werden natürlich und auch leider immer weniger und ich finde aber, die machen natürlich Geschichte so greifbar, holen sie viel näher ran als wirklich jedes Geschichtsbuch.
Ja, und wir stellen euch noch einen Link zu einem Film vom Y-Kollektiv in die Folgenbeschreibung. Da seht ihr den gesamten Weg von Bärbel Wenzel, die wir eben gehört haben. Die hat mit ihrem Sohn Adrian Oeser versucht rauszufinden, was ihre Vorfahren im Nationalsozialismus gemacht haben.
Unsere Kurznachrichten.
Menschen, die auf Schornsteine starren. Der erste schwarze Rauch ist aufgestiegen. Im Vatikan wählen ja gerade 133 Kardinäle den neuen Papst. Wir haben gestern in der Folge darüber berichtet. Ja, und wie zu erwarten war, hat in der ersten Wahlrunde keiner der Kardinäle die Zweidrittelmehrheit erreicht. Heute wird also weiter nach einem Oberhaupt für die katholische Kirche gesucht. Bis zu viermal am Tag darf in der Sixtinischen Kapelle gewählt werden. Und wer neuer Papst wird, sollten wir wahrscheinlich voraussichtlich Richtung Wochenende wissen.
In Istanbul sind am Mittwochabend zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um den inhaftierten Bürgermeister İmamoğlu zu unterstützen. İmamoğlu gilt als größter innenpolitischer Rivale des türkischen Staatschefs Erdogan. Die Oppositionspartei CHP versucht damit, wieder mehr Menschen zu mobilisieren. In den vergangenen Wochen war die Zahl der Demonstranten nach und nach zurückgegangen.
Seit Mitternacht herrscht eine befristete Waffenruhe in der Ukraine, die bis Samstag um Mitternacht andauern soll. Russlands Präsident Putin hat die ausgerufen, weil auch in Russland heute der 80. Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland gefeiert wird. Und zumindest in der Nacht zu Donnerstag ist es in der Ukraine auch wirklich ruhig geblieben. So, und jetzt reden wir mal über unser aller sogenanntes Guilty Pleasure, kann man vielleicht sagen. Online-Bestellungen. Es ist herrlich bequem, es muss manchmal einfach sein, aber ja, Leute, wir wissen, das ist nicht cool und auch schon gar nicht, wenn man beim dicken A bestellt.
Naja. Aber vielleicht geht Amazon jetzt mal mit gutem Beispiel voran. Dort ist jetzt eine neue Technik vorgestellt worden, mit der die Sachen passgenauer verpackt werden können. Damit soll Müll gespart werden. Und ich muss einmal kurz klugscheißen, weil ich als Schüler in einer Fabrik am Band gearbeitet habe, die solche Verpackungen gemacht hat. Das sind keine Kartons, das sind Wellkisten, zumindest offiziell.
Ah, ja.
Karton ist nur mehrlagiges Papier. Die Verpackungen haben aber meistens eine oder mehrere Welllagen in der Mitte. Das heißt dann Wellpappe und nicht Karton. Ah. Sehr spannend, Magda, richtig?
Ja, mega spannend. Okay. Zurück zur Sache. Wir kennen das alle. Du bestellst da irgendwas Kleines und, keine Ahnung, Kindergeburtstag passiert bei mir ab und zu, Haushalt. Und dann kommt das alles in viel zu großen Kartons. Pardon, Wellpappen. Und genau das will Amazon jetzt aber ändern. Also der Konzern hat nämlich eine neue Maschine für Verpackungen vorgestellt, die unsere Bestellungen wirklich passgenau verpackt. Also hunderte von diesen neuen Maschinen werden in den nächsten Jahren in Deutschland und ganz Europa wohl zum Einsatz kommen. Und das Ziel ist klar, weniger Verpackungsmaterial, weniger Müll bei uns zu Hause und auch weniger Fahrten, weil ja mehr Pakete ins Lieferfahrzeug passen.
Ja, logisch. Ihr könnt euch das so vorstellen, Mitarbeiter legen die gekauften Sachen in diese neue Verpackungsmaschine, die misst dann ab, wie groß die Sachen sind und dann stellt die Maschine eine exakt passende Pappschachtel her, also quasi eine maßgeschneiderte Verpackung. Das Versandlabel wird dann auch automatisch draufgeklebt.
Bisher ist es so, dass es Standardgrößen für die Waren gibt und deshalb ist es eben auch so, dass wirklich die Kartons einfach manchmal überhaupt nicht zur Ware passen. Und es gibt auch eine neue Maschine, die Papierumschläge macht, gerade auch für kleinere Dinge, die verschickt werden. Und diese Technik wurde unter anderem in Deutschland in den letzten Monaten getestet und wird wohl auch jetzt in anderen Ländern in Europa eingeführt.
Ja, am meisten Verpackung spart man natürlich, wenn man gar keine Verpackung benutzt, sondern die Sachen einfach im Karton. Jetzt habe ich es selber gesagt. Na egal, also im Karton vom Hersteller verschickt. Das passiert auch heute schon, hatte ich auch schon. Geht aber nicht für alle Sachen, die man so bestellen kann. Amazon prüft halt, ob man die Ware auch ohne Verpackung bzw. ohne zusätzliche Verpackung verschicken kann. Wenn das so ist, wird dir das beim Bezahlen angezeigt. Wenn man damit einverstanden ist, passiert es automatisch.
Ich hatte das auch schon mal, habe elektrische Zahnbürsten bestellt und war dann ganz froh, dass ich zu Hause war und die entgegennehmen konnte und die nicht so quasi ohne Umverpackung einfach im ersten Stock abgestellt wurden vor meiner Wohnungstür. Also wenn man zu Hause ist, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Es wurde dazu auch eine Befragung gemacht und mehr als die Hälfte der Menschen hat auch gesagt, nö, ich brauche keine zusätzliche Verpackung.
Bisher konnte man aber nicht so viele Sachen ohne Verpackung verschicken, weil die oft keine glatte, gut geformte Oberfläche haben, auf die man das Etikett mit der Adresse draufkleben kann. Dafür hat das Unternehmen jetzt auch ein neues Gerät, das diese Labels auch auf diese Art von Päckchen kleben kann, die eben nicht so glatt sind. Also da wird sich auch was tun, aber wir wollen hier nicht die Werbetrommel für Online-Riesen drehen, aber schön zu sehen, dass sich da was tut, was vielleicht auch wegweisend für andere Online-Händler sein kann.
Ja, absolut. Dass es viel Kritik an Amazon gibt, wissen wir. Die Gewerkschaft Verdi spricht da von einem enormen Leistungsdruck auch und von Überwachung am Arbeitsplatz. Aber dank uns Kunden ist der US-Riese, muss man eben auch mal sagen, inzwischen die Firma mit dem zweitgrößten Sendungsvolumen in Deutschland, also noch vor Hermes und DPD. DHL ist ganz klar auf Platz 1, auch inklusive Amazon-Lieferungen allerdings.
Also nur gut, wenn die sich was in Sachen Verpackungsmüllreduzierung überlegen. Aber sie sind auch nicht die einzigen, zum Glück. Der Versandhändler Otto zum Beispiel benutzt Versandtaschen, die aus Plastik bestehen, das in der Natur gesammelt worden ist. Sie nennen das wildes Plastik oder auch Zalando, deren Kartons bestehen aus recyceltem Material.
Also das sind nur ein paar Beispiele, wie die Versandindustrie in den letzten Jahren auch auf Kritik von uns Kundinnen und Kunden reagiert hat. Und ja, wenn wir am Ende doch auch öfter mal wieder in echten Geschäften einkaufen gehen, dann ist vielleicht allen geholfen.
Ja, macht mir zumindest eh am meisten Spaß, da so trüffelschweinmäßig Schnäppchen zu schnüffeln. Herrlich.
So, wo wir gerade schon bei Amazon sind. Sebastian, hast du mitbekommen, ich musste sehr lachen gestern, dass ein 8-Jähriger aus dem US-Staat Kentucky über das Amazon-Konto seiner Mutter 70.000 Lutscher nach Hause bestellt hat.
Nein, habe ich nicht mitbekommen. Aber was für eine fantastische Idee.
Süß, oder? Ja. Im wahrsten Sinne. Er wollte Jahrmarkt veranstalten. Eigentlich ganz wirklich eine sweete Idee, aber das hat ihn leider $3,700 gekostet.
Ja, beziehungsweise seine die Mutter. Mama, ja.
Ja, und als dann die ersten 22 Kisten geliefert wurden, hat die Mutter natürlich auch einen riesen Schock bekommen und konnte das Ganze wohl noch zum Glück stoppen und sagt so, jetzt will sie ihr Handy künftig besser schützen.
Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Also der kurze scheint ganz pfiffig zu sein.
Absolut. Sebastian, wir hören uns morgen wieder. Wir freuen uns, wenn ihr auch dabei seid. Bis dann.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.